und vergib uns unsere Schuld. Nun, wir können überlegen, warum hat unser himmlischer Vater, der allmächtige Gott, warum hat er Jesus, seinen Sohn, auf die Welt geschickt? Er hat Jesus auf die Welt geschickt, weil die Menschen Sünder sind, weil sie fähig zur Sünde sind. Auch wir, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, wenn wir bekehrt sind, also uns umgekehrt haben zu Jesus, auch wir sind fähig zur Sünde. Aber wir dürfen dieses Vorrecht in Anspruch nehmen, dass Gott uns immer vergibt, wenn wir ihn aufrichtig darum bitten. Das Kernanliegen Gottes in seiner Beziehung zu uns, das ist die Vergebung unserer Sünden. Und die hat sich manifestiert in der Tatsache, dass Jesus Christus hier auf die Erde gekommen ist. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieses Kernanliegen wird nirgends so intensiv betont wie im Ostergeschehen. Nicht weil in Matthäus Kapitel 26, Vers 28 heißt, spricht Jesus: Das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das ist das Kernanliegen. Und Vergebung beschäftigt mich. Also, ich muss immer wieder um Vergebung bitten, meine Frau, meine Kinder, meine Kollegen, meine Freunde und vor allem Gott. Es ist nun vielleicht nicht so, dass ich da jeden Tag 20 Leute um Vergebung bitten müsste, aber doch immer wieder. Es befreit. Es befreit. Es stellt Beziehungen wieder her. Und es macht den Blick frei. Den Blick frei auf Jesus und den himmlischen Vater. Als Ingenieur habe ich den Drang, Themen, die mich bewegen, dass ich hier Ordnung und Struktur hineinbringe. Ein bisschen Ordnung machen. Und so erging es mir natürlich auch mit den Aspekten von Sünde, Schuld, Buße, Vergebung. Die Voraussetzung für diese Betrachtung ist aber zu erkennen, dass Gott uns restlos vergibt, wenn wir ihn aufrichtig darum bitten. Und erlebte Vergebung heil in unsere Beziehung mit Gott, aber auch den Mitmenschen trägt. Als Basis meiner heutigen Predigt habe ich die folgenden Stellen gewählt. Matthäus Kapitel 6, die Verse 12 und 14 und 15, also und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, wo Jesus dann die Präzisierung anhängt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Denkt immer dran, nicht? Das ist ja eine Bitte, die wir aussprechen, eben unser Vater. Also wir könnten ja sagen, und vergib uns unsere Schuld, Punkt. Oder? Nein, wir bitten Gott darum. Aber nur dann, wenn ich auch dem anderen die Schuld vergebe. Und dann Matthäus Kapitel 18, die Verse 21 und 22. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sag dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Nun, das ist Algebra, da bin ich ganz gut drin. Also wenn man, es geht aber darum, wenn man die Bedeutung der Zahl 7 für die Juden bedenkt, dann wird klar, dass Jesus mit der Formulierung 70 mal 7 mal, also eigentlich 490, nicht? Er will klarstellen, dass es keine zahlenmäßige Grenze gibt. Das bedeutet das. 490 ist zwar viel, oder? Aber das will Jesus nicht sagen. Er will sagen, es gibt keine Grenze. Weil die 7 ist im Judentum einfach die perfekte Zahl. Der Vergebung geht aber natürlich eine andere Sache voraus. Die Bibel nennt es Sünde. Nicht wahr? Wäre da nicht die Sünde, dann bräuchte es keine Vergebung. Die Sünde, die zwangsläufig Schuld mit sich bringt, da braucht es jemanden, der die Schuld sühnt. Und es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der stellvertretend für uns alle unsere Sünden auf sich lud und am Kreuz von Golgatha sühnte. Also es ist nicht irgendein Delegierter Gottes, sondern es ist sein Sohn, der kein geringerer als der Sohn Gottes gab sein Leben als Sühnemittel für die Sünde dieser Welt, für deine und für meine Schuld. Ich wiederhole den Satz in Matthäus 26, Vers 28. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das Kernanliegen, nicht, haben wir schon gesagt, Jesus stellt die Vergebung der Sünden in den Mittelpunkt seiner Botschaft. Jesus sagt in Matthäus 20, 28, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. So, jetzt schauen wir mal hier die Struktur an. In welchem Beziehungsnetz spielt sich das Ganze eigentlich ab? Da ist Gott, da bin ich, also ihr, und da ist der Nächste. Meine Schwiegermutter hat hier und da, wenn ich vielleicht ein bisschen persönlich über andere Leute geredet habe, hat sie immer gesagt, du denk daran, das ist dein Nächster. Und dann habe ich gesagt, ja, manchmal ist es auch mein Übernächster. Aber es ist schon so. Der Nächste, einfach der oder die, mit dem ich zu tun habe. Ich freue mich aufrichtig für jeden Menschen, der in einem gläubigen Elternhaus aufwachsen durfte oder darf. Ich selbst gehöre zu den vielen anderen. In der Jugend und im jungen Erwachsensein immer im Widerstreit mit Gott. Zwar immer auf der Suche nach ihm, und ich habe auch schon an anderen Predigten erwähnt, dass unser Vater, nicht, das liegt mir am Herzen, das ist, war für mich, auch wie ich Gott ferne war, immer so eine Art Nabelschnur zu Gott. Immer, also diffus auf der Suche, aber nicht immer mit der nötigen Konsequenz. Und ich danke Gott, dass er mich am Leben erhalten hat, sodass ich mich vor etwa 35 Jahren bekehren konnte. Mir wurde vergeben. Ich bin rein geworden. Ich freue mich darüber. Und ich preise den Herrn dafür. Was wäre geschehen, wenn Gott mich früher abberufen hätte? Wo wäre ich heute? Jesus hat am Kreuz für meine Sünden gebüßt und er hat mich mit offenen Armen aufgenommen, als ich mich für ihn entschied und ihm mein Leben anvertraute. Mir ist Vergebung widerfahren. Also, ich konnte meine Sünden nicht ungeschehen machen. Die sind passiert. Und das meiste konnte auch nicht wieder gut machen. Aber das macht eben die Gnade der Vergebung aus, dass wir unsere Verfehlungen Jesus hinlegen dürfen. Denn aus eigener Kraft können wir ohnehin nichts tun. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also eben die Jünger Jesu baten den Meister, lehre uns beten, Herr. Und Jesus gab ihnen das Unser Vater mit. Ich habe vorhin angekündigt, dass ich das fast wörtlich wiedergeben werde, weil das eben auch im Internet publiziert werden wird. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und der Zusammenhang zwischen der Bitte um Vergebung mit unserer Fähigkeit, selbst zu vergeben, ist Jesus wichtig, dass er eben im Anschluss an das Gebet eine Präzisierung macht. Verse 14, 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also eben diese beiden Verse waren eine Offenbarung für mich. Gott vergibt uns unsere Schuld immer, wenn wir ihn darum bitten. Aber er knüpft eine Bedingung. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Reue und Buße. Der Unterschied. Also es mag sein, dass jemand unter euch das als Wortglauberei bezeichnet. Aber zwischen Reue und Buße ist doch ein Unterschied. Reue allein ist gar nichts. Buße ist alles. Reue ist das, wie das Wort so sagt, etwas, das ich bereue. Reue in Form eines schlechten Gewissens, Reue in Form eines vorübergehenden Bedauerns, Reue, wo einen Augenblick Tränen produzieren lässt, wo das Gewissen einschläfert und die Menschen wieder ruhig schlafen lässt. Aber das hat nichts mit Buße und wirklicher Umkehr zu tun. Buße ist ein Gesinnungswandel. Sie ist mehr als ein guter Vorsatz. Ich will das nicht mehr tun, oder? Reue allein bewirkt nichts. Reue tut nichts. Nur Reue, welche zur Tat schreitet, das ist ernstzunehmende Buße. Der gesamte Mensch macht eine Kehrtwendung. Er sagt zu Gott ja und zur Sünde nein. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ein verheirateter Mann lässt sich immer wieder mit anderen Frauen ein. Hinterher bereut er, was er getan hat, aber offensichtlich obsiegen immer wieder die Triebe über die Liebe zu seiner Frau und auch vor dem Respekt der Gebote Gottes. Hinterher ist leicht bereuen. Er bereut, er hat ein schlechtes Gewissen, er fürchtet sich vor der Entdeckung, aber diese Reue, die bewirkt nichts. Wie viele haben exzessiven Alkoholkonsum hinterher bereut, aber das hält sie nicht davon ab, bei Gelegenheit wieder einmal zu tief ins Glas zu schauen. Nein, da hilft Bereuen alleine nicht. Nur die Erkenntnis, gesündigt zu haben, die Offenlegung der Schuld und die Bitte um Vergebung vor dem Partner und vor Gott sind der richtige Weg. Auch hier vielleicht eine Wortglauberei, aber Sünde, das ist die Tat. Das ist das, was ich gegen den Willen Gottes, gegen seine Gebote tue. Der Ungehorsam, das Verstoßen gegen Gottes Gebote. Sünde ist die Tat und Schuld ist die Folge der Sünde. Sünde zieht immer Schuld nach sich. Sünde geschieht. Man kann sie nicht ungeschehen machen, aber behandeln kann man nur die Folgen, nämlich die Schuld, die aus der Sünde entsteht. Und ich möchte euch ein konkretes Beispiel nennen, das habe ich vor längerer Zeit, glaube ich, schon einmal hier angegeben. Also ein konkretes Beispiel, politisch korrekt. Ich gehe in die Migros, aber es könnte auch der Coop, Landi, Aldi oder Lidl sein und stehle Waren für 2000 Franken. Man erwischt mich und die Sache nimmt ihren Lauf. Natürlich werde ich die Ware zurückgeben müssen oder sie bezahlen. Aber damit ist es nicht getan. Denn die Migros, Coop, Landi, Lidl, Aldi, die wollen noch 200 Franken für ihre Umtriebe. Und damit ist die Migros erst einmal zufrieden. Damit habe ich aber nur den direkten und indirekten Schaden gedeckt. Die Schuld nämlich, dass ich gestohlen habe, ist damit nicht erledigt. Darum kümmert sich dann der Staat. 10 Tage Gefängnis bedingt, das könnte für einen Ersttäter hinkommen, und die Gerichtskosten. Nach einigen Jahren wird der Eintrag im Strafregister gelöscht. Das heißt aber nicht, dass dann nichts mehr drinsteht, sondern nur, dass bei einer Anfrage nichts mehr gemeldet wird. Sollte ich wieder mal klauen, dann ist alles aktenkundig und wird gegen mich verwendet werden. In unserer Beziehung zu Gott läuft es ähnlich, nur der Schluss ist anders. Gott erwartet von uns, dass wir, wenn wir eine Sünde begangen haben, den verursachten Schaden, sofern das möglich ist, wieder gut machen. Und auch, dass wir uns der irdischen Gerechtigkeit stellen. Das erwartet Gott von uns. Aber da ist doch mehr. Wir haben ja auch gegen Gottes Gebot verstoßen. In diesem Fall, du sollst nicht stehlen. Wir haben gesündigt. Wir haben Schuld auf uns geladen, auch Gott gegenüber. Wenn wir Buße tun, umkehren, Gott aufrichtig um Vergebung bitten, dann vergibt er uns Sünde und Schuld. Und hier ist der Unterschied. Restlos. Gott streicht nicht durch. Sichtbar durch. Gott löscht sie für immer. Diese Sünde wird uns nicht mehr vorgehalten. Gott ist nicht nachtragend. Ja, vergeben und vergessen. Also fast habe ich den Eindruck, das ist gar nicht möglich. Wir können Verletzungen und Kränkungen, die uns widerfahren sind, verarbeiten, aber wir können sie ja nicht ungeschehen machen. Sie sind da. Sie sind im Gedächtnis gespeichert. Wir können sie abrufen, wenn es notwendig ist. Nicht wahr? Die Frage muss also sein, wie können wir lernen, mit erlittenen Verletzungen beschwerdefrei zu leben? Wie gehen wir damit um, uns ohne Bitterkeit zu erinnern? Ich meine, es ist schon möglich, dass wir Begebenheiten völlig aus unserem Bewusstsein verdrängen. Nicht? Sie sind jetzt nicht jeden Tag gegenwärtig, wir haben sie ausgeblendet. Aber sie sind noch vorhanden. Irgendjemand erinnert uns, unabsichtlich vielleicht. Wir blättern in einem Fotoalbum, wir lesen alte Briefe. Plötzlich leben alte Erinnerungen, schöne und unschöne, wieder auf. Wir werden uns mehr oder weniger immer erinnern. Besonders Erlebnisse, die uns tief verletzt haben, die uns gedemütigt haben, die bleiben in Erinnerung. Sie lähmen unsere Aktivitäten und belasten Leib und Seele. Vergeben und erinnern schließen aber einander nicht aus. Sie gehören zusammen. Die Frage ist nur, wie erinnern wir uns? Wenn ich vergebe, dann verlange ich ja keine Strafe mehr für das mir angetane Unrecht. Ich träume nicht mehr davon, dass ich mich eines Tages rächen werde. Damit werden die Erinnerungen mit der Zeit leichter, die Bitterkeit verschwindet mit der Zeit. Darum muss die Verarbeitung von bösen Erinnerungen nicht mit der Zielsetzung von "das weiß ich nicht mehr" erfolgen. Das wäre nämlich chancenlos. Sondern mit dem Ziel erinnern, ja, aber unter dem Vorzeichen der Vergebung. Die Erinnerung plagt mich nicht mehr. Sie ist kein prägendes Element in einer erneuerten Beziehung, die durch Vergebung auf eine neue Basis gestellt wurde. Ja, was ist denn mit unseren Gefühlen? Die sind für den Schritt der Vergebung bedeutungslos. Es ist ein Gehorsam. Die Vergebung ist ein Gehorsamschritt Gott gegenüber. Die Gefühle sind bedeutungslos. Aber sie sind für den Heilungsprozess natürlich wichtig. Das klingt brutal, das ist aber so. Wir können Gefühle der Bitterkeit, der Eifersucht, der Rache nicht einfach totschweigen. Aber was können wir tun? Das, was der Mensch tun muss, ist das, was Gott tut. Die Bereitschaft zu vergeben bedeutet, dass wir nicht an unseren Gefühlen festhalten, sondern neue Gefühle annehmen. Gott verändert unsere Gefühle. Zuerst kommt der Wille zur Vergebung, der Gehorsamschritt, und dann die Behandlung der Gefühle. Es ist glaubenssentimentaler Kitsch zu glauben, dass der Prozess der Vergebung selbst unter Glaubensgeschwistern einfach sei. Vergebung kann, wenn sie aufrichtig ist, sogar ein sehr schmerzhafter Prozess sein. Müssen wir vergeben, ohne dass der andere Buße tut? Ja, weil Gott es so will. Vergeben ist ein Gehorsamschritt Gott gegenüber. Ohne Buße des anderen kann es zwar keine Versöhnung mit ihm geben, es hilft mir aber, freier mit dem Bruder oder Schwester über die Schuld zu reden. Zweifellos ist es leichter zu vergeben, wenn der oder die andere mir entgegenkommt. Das ist klar. Und ist der andere oder die andere Hauptschuldige, wie wir ja gerne annehmen, und er bittet mich um Vergebung, dann fällt es natürlich leichter zu vergeben. Aber eine Bedingung ist es nicht. Die biblischen Aussagen stellen eine andere Verbindung her. Nämlich die Forderung, dass unsere Vergebung unseren Schuldigen gegenüber von derselben Qualität sein soll, wie die Vergebung, die wir von Gott erbitten. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Müssen wir vergeben, ohne dass der andere Buße tut? Jesus wurde von seinen Feinden nicht um Vergebung gebeten. Und dennoch bat er für sie, die ihn zu Tode quälten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also auch darin müssen wir dem Vorbild unseres Herrn folgen. Nicht vergeben ist wie ein Krebsgeschwür. Vergebung ist die Voraussetzung für Befreiung und Heilung, seelisch und körperlich. Vergebung ist auch die Voraussetzung für die Gemeinschaft mit Gott. Nichtvergeben von Sünde ist wie ein Krebsgeschwür. Anhaltendes Nichtvergeben zerstört Beziehungen und isoliert. Nichtvergeben ist ein Joch Satans. Wer nicht vergeben will, ist selbst mit Stricken gebunden. Ist unfrei und in der Knechtschaft Satans. Gott verspricht uns durch sein Wort Befreiung und Heilung für unseren Geist, unsere Seele und unseren Leib. Es ist noch interessant, oder? Wir haben vorhin darüber geredet, wie das ist, ja, jemanden zu vergeben, der selber gar nicht sieht, dass man ihm vergeben sollte. Nicht? Also, man selber ärgert sich über jemanden, meint, eben, der hat sich schuldig getan an mir, aber der weiß gar nichts davon. Also das ist schon wichtig. Und also auch in so einem Fall ist Vergebung und auch dem anderen sagen, ich habe dir vergeben. Und das, wieso, warum, war nicht du, oder? Das muss geklärt werden. Entschuldigen ist nicht um Vergebung bitten. Entschuldigung. Oder auf Neudeutsch, sorry. Wie leicht sagt sich das? Und wie viel schwieriger ist es, um Vergebung zu bitten? Wenn man Schuld auf sich geladen hat, dann reicht eine Entschuldigung nicht. Obwohl im Wort Entschuldigung die Silbe Schuld steckt. Entschuldigen tue ich mich, wenn ich jemandem unabsichtlich auf den Fuß steige. Oder wenn ich vergessen habe, jemanden zurückzurufen. Oder wenn ich ein Glas umgestoßen habe. Dann genügt in der Regel eine Entschuldigung. Sorry, oh, tut mir leid. Ich muss da nicht um Vergebung bitten. Eine Entschuldigung erwartet in der Regel auch keine Antwort. Höchstens, dass der andere sagt, ja, ist schon gut. Es ist einfach ein einseitiger Akt. Anders ist es bei der Vergebung. Nach meinem schuldhaften Verhalten jemandem anderen gegenüber bitte ich ihn um Vergebung, nicht um sorry, Entschuldigung. Vergib mir bitte. Und jetzt ist der Unterschied. Diese Bitte um Vergebung verlangt nach einer Antwort, einer angemessenen Antwort. Und die kann heißen, ich vergebe dir. Aber es kann vorkommen, dass einem durch den anderen die Vergebung nicht zugesprochen wird. Aber keine Sorge. Dann hast du den Gehorsamschritt mit der Bitte um Vergebung, wenn die aufrichtig ist und das Bekenntnis der Schuld vollständig ist, zumindest Gott gegenüber, den Gehorsamschritt getan. Wenn der andere die Vergebung nicht gibt, okay, Gott verlangt nicht mehr von dir, als um Vergebung zu bitten. Wir müssen gehorchen. Und Gott tut nach seinem Willen den Rest. Wie kann und soll eine Beziehung zum Bruder, zur Schwester weitergeführt werden, nachdem Vergebung, aufrichtige Vergebung geschehen ist? Müssen wir dann auf jeden Fall wieder ganz dicke Freunde sein und engste Mitarbeiter? Muss der Vorsatz für die Zukunft heißen, jetzt müssen wir aber daran arbeiten, dass wir in Zukunft wieder ganz intensive und gute Beziehung leben? Ich meine, so ein Anspruch ist überhöht. Und nicht selten bildet das den Ausgangspunkt für neue Enttäuschung und einen neuen Konflikt. Wichtig ist, dass ich nach der Vergebung meiner Nächsten einfach freigebe. Wir können jeder an seinem Platz ein Segen sein, aber gemeinsam sind wir kein gutes Gespann. Und dieser Zustand ist biblisch. Ich denke an Paulus, der mit Barnabas und Johannes Markus ganz harte Auseinandersetzungen hatte. Es ist Vergebung geschehen, aber Paulus hat erkannt, dass es nicht gut ist, in einem gemeinsamen Team zu bleiben. Auf der nächsten Missionsreise waren sie nicht mehr zusammen. Aber so war die Missionsarbeit von Barnabas und seinem Team, als auch das von Paulus und seinem Team, jeweils sehr gesegnet. Wenn Gott nach einer Vergebung eine neue, tiefere Beziehung entstehen lässt, dann sollen wir dankbar dafür sein. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Dann werde ich gut vom anderen reden und für ihn beten. Aber ich werde keine überhöhten Ansprüche an ihn stellen. Zum Abschluss noch ein paar Gedanken zur Vergebung in der Gemeinde. Nicht wahr? Die Vergebung ist das Herzstück der Gemeinde Jesu, wo jeder Bruder, Schwester, dem anderen von Herzen vergibt, da können zwei eins werden im Gebet, dann ist Jesus in ihrer Mitte. Nicht wahr? Die Vergebung ist ein Willensakt. Ein Willensakt und ein Gehorsamsschritt. Und der ist nur dann langwierig, wenn wir ungehorsam sind. Was lange gehen kann, ist der Prozess, bis Schuld klar ist und bis wir nach der Vergebung wieder miteinander weitergehen, inklusive Behandlung und bestenfalls Heilung der Gefühle. Aber wo sind die kritischen Punkte, die wir beachten müssen? Also es geht hier insbesondere um die Gemeinde. Erstens, einen dicken Strich ziehen. Das setzt voraus, dass Schuld konkret angesprochen und vergeben wird. Also nicht unter den Teppich gewischt, oder? Oder ausgesessen, wie man auch sagt. Nicht umsonst verlangt die Bibel, dass Sünden konkret genannt und nachher bewusst vergeben werden. Zweitens, Zeugen gesucht. Nicht für die Schuld. Es ist gut, wenn Schuld, die die ganze Gemeinde betrifft, auch vor der Gemeinde bereinigt werden. Die Gemeinde soll Zeuge sein von der Bekenntnis der Schuld und von der Vergebung. Denn wenn jemand später wiederum auf die vergebene Schuld zurückgreifen will, dann steht ihm die Gemeinde entgegen und sagt, das ist vergeben. Darauf lassen wir uns nicht mehr ein. Nicht grübeln. Die Bibel verlangt nicht, dass beim Aufarbeiten von Schuld alles bis ins kleinste Detail geklärt sein muss. Sünde muss als solche erkannt werden, aber nicht die genaue Klärung der aller Vorgänge kann bereinigen, sondern schlussendlich ist es nur die vergebende Liebe von Jesus Christus. Viertens, Sünde nicht ausbreiten. Sünde ist ansteckend. Darum sollte so wenig als möglich darüber gesprochen werden. Jesus lehrt, dass Schuld zuerst im Kreis der direkt Betroffenen angesprochen werden soll. Erst wenn das zu keiner Vergebung, zu keiner Versöhnung führt, soll der Kreis bis zur gesamten Gemeinde hin erweitert werden. Matthäus 18, Verse 15 bis 17. Wir dürfen der Sünde nicht die Ehre antun, überall von ihr zu reden. Und schließlich 5. Die Vergebung nicht vergessen. Wenn Gott vergibt, dann vergisst er auch. Ihr wisst ja, der tut das nicht sichtbar durchstreichen, oder, sondern weg. Es ist weg. Leider können wir das nicht immer so einfach. Aber was vergeben ist, das ist kein Thema mehr. Jesus hat uns die Tür zur Befreiung weit geöffnet. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er errettet werden. Lass die Liebe Gottes, die Liebe von Jesus Christus in dein Herz. Verschiebe es nicht auf irgendwann, sondern heute. Tu es heute, tu es jetzt. Heute ist der Tag der Befreiung. Heute ist der Tag des Heils für dich. Nur Befreite können von Befreiung reden. Und wenn jemand unter euch ist, der heute noch um Vergebung bitten oder beten möchte, dann ist Gelegenheit dazu. Wie jeden Sonntag sind Geschwister bereit, mit euch zu beten, unauffällig und diskret. In Jesu heiligen Namen. Amen.